Vorhin habt ihr bei der Umfrage gehört, wie einige Passanten zum Thema Selbstoptimierung stehen. Wir wollten noch etwas genauer darauf eingehen und haben eine Expertin auf dem Gebiet befragt. Und zwar haben wir mit Dr. Moth Hietzke von der Pädagogischen Hochschule Freiburg gesprochen.
Könnten Sie sich bitte einmal vorstellen und was machen Sie?
Ja, mein Name ist Moth Hietzke und ich bin Dozentin für Sportpädagogik. Ich komme aber aus der Sportsoziologie, das heißt, mich interessiert, wie mit dem Körper in der Moderne umgegangen wird. Und das ist natürlich auch wichtig, um das an Sportlehrer angehende weiterzugeben. Ihr habt ja bestimmt schon Erfahrung mit dem Sportunterricht gemacht und werdet eure verschiedenen Meinungen haben.
Frau Hietzke, was versteht man unter Selbstoptimierung?
Ja, mir ist schon gesteckt worden, dass ihr mich das fragen werdet und ich mag ja Definitionen manchmal gar nicht so sehr und beschreibe die Sachen lieber. Ich habe aber gerade eben versucht, das nochmal zu systematisieren. Weil Training und Lernen, also sich verbessern, ist ja jetzt auch nicht etwas, was man jetzt großartig in Frage stellen würde. Da würde man ja sagen, da sind wir uns einig, das wollen wir alle. Was ist jetzt anders an Selbstoptimierung und wieso lohnt es sich da auch mit einem kritischen Blick hinzugucken? Selbstoptimierung geht also über Training und Lernen und einfaches Verbessern hinaus und zwar in folgenden Punkten. Es setzt voraus, dass man seinen eigenen Tag minutiös plant. Sein eigenes Verhalten, was man isst, am Ende, was man denkt. Das Ganze funktioniert nur, wenn man sich selbst beobachtet. Und dafür benutzt man dann gerne Digital Devices, das heißt eine Unterstützung mit digitalen Medien, was die ganze Sache dann auch in Messbarkeit und Zahlen überträgt. Also den Glaube an vollständige Rationalität in Bereichen, wo wir uns vorher zugestanden haben, müde zu sein oder mal Muße zu brauchen, dem Moment der Lust zu folgen. Und das Ganze ist dann häufig noch damit begleitet, dass Gesunde so angesehen werden, als wären sie krank. Also sie brauchen Nahrungsmittelergänzung, sie brauchen medizinische Begutachtung etc. Planung, Selbstbeobachtung, Supplement bedeutet insgesamt, dass die Selbstverbesserung alle Lebensbereiche miteinander vernetzt und unter Kontrolle stellt.
Und welche Formen von Selbstoptimierung gibt es?
Ja, vielleicht das Prominenteste ist sicher das sogenannte Neuroenhancement, das auch von Medizinethikern gerade stark beobachtet wird. Es hat auch ein großes Projekt der Universität mit Schülern vor ein paar Jahren mit dem Theater Freiburg zu dem Thema gegeben. Bekannt ist vielleicht Ritalin nehmen. Ritalin wird verschrieben, wenn ein Mensch die Diagnose hat, dass er sich nicht konzentrieren kann. ADHS, allgemeines Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Dann war aber sehr schnell klar, dass etwa zehnmal so viel Ritalin gekauft wird, wie es geben kann angesichts der diagnostizierten Patienten. Wer also nimmt dieses Ritalin? Das waren die Eltern der diagnostizierten Kinder. Es sind Schüler und Studenten, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten. Schätzungen, vage Schätzungen sagen, jeder zehnte Schüler und jeder fünfte Student hat schon mal, das heißt nicht, dass es dauernd geschieht, während der Vorbereitung aufs Abitur oder den Prüfungen zum Abschluss des Studiums mal in Anführungsstrichen gedopt. Das wäre sicherlich dieser Bereich des Supplement, des Ergänzens. Weitere wichtige Bereiche der Selbstoptimierung sind eben die Tagesplanung. In dem Film von Reinhold Detmar Finke mit dem provokanten Titel Du sollst dich optimieren, man denke sich dahinter ein Fragezeichen, wird auch ein Unternehmer vorgestellt, der eben versucht hat, sowohl seiner Selbstständigkeit als auch seiner Familie, als auch seinen Ansprüchen an sich selbst, alles an sich gute Sachen, perfekt zu genügen. Und diese Perfektioniertheit hat halt dazu geführt, dass er wirklich genau getaktet hat. Jeden Tag ein bisschen Englisch, jeden Tag ein bisschen Sport, so und so viel Zeit, um auch mit der Familie zu reden. Das heißt, auch solche Dinge, die wir normalerweise spontan tun, sind dann eben damit 30 oder 25 oder 22,5 Minuten in den Kalender hineingeschrieben. Ja, der Körper ist es eben vor allem, über den Einfluss genommen wird auf den Menschen. Wer in schwierigen Arbeitsbedingungen ist, kontrolliert vielleicht den Körper, weil das ist das, was man so subjektiv als Einzelne auf jeden Fall zur Verfügung hat.
Warum optimiert man sich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir ja der Meinung sind, sich verbessern ist erstmal nichts Schlechtes. Das Beispiel eben hat gezeigt, dass jemand möchte eigentlich allen Anforderungen genügen. Also eigentlich ein ganz toller Impuls, auch Kontrolle übers Leben haben. Will ich ja nicht sagen, ist das ein schlechter Impuls. Nehme an, du hast es auch und ich habe das natürlich auch, sonst säße ich nicht hier, sondern wäre vielleicht Clochard und würde darauf warten, dass mir jemand ein bisschen Geld schenkt. Also wir haben einen ganz fantastischen Impuls, uns selbst entwickeln zu wollen. Das ist vielleicht was sehr Humanes. Und wann dann diese kreative Arbeit am Selbst, auch ich zu sein, subjektiv zu sein, was Besonderes zu sein, mich von anderen zu unterscheiden, umschlägt, das, denke ich, ist dann der Fall, wenn alle Lebensbereiche darunter fallen und insbesondere dann nochmal eine neue Qualität bekommt, wenn Unternehmen das nutzen, um ihre Mitarbeiter dann zu disziplinieren. Ebenso Beispiele wie, früher hat man sich darum bemüht, endlich haben die großen Firmen sowas wie ein Gesundheitsdenken und stellen dafür auch jemand ein und die Leute dürfen Pause machen etwa, wenn die sonst am Fließband gestanden haben, eben auch mal 10 Minuten raus. Toll. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass da mehrere Leute eingestellt sind und da auch so Psychotrainer und dann eben einen Wettstreit von Fitness ausschreiben, wo dann mehrere Teams gegeneinander antreten und ihre Schritte zählen. Und zwar vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Das heißt, das ganze Leben ist drin. Es gibt nicht mehr die Trennung zwischen Privatleben und Beruf, sondern jeder trägt seine Haut zu Markte, ja. Also ich verkaufe mich selber sozusagen in den Medien ganz stark propagiert. Ne? Jeder, der bei Germany's Topmodel antritt, verkauft die Persönlichkeit und nicht nur seine Arbeitskraft.
Wie lange gibt es schon Selbstoptimierung?
Ja, da können wir ja wieder irgendwie in der Steinzeit anfangen, dass man natürlich versucht hat, die Lebensbedingungen zu verbessern. Aber ich habe es eigentlich eben schon umschrieben. Man würde also sagen können, dass diese Tendenz unendlicher Leistungsverbesserung ja was Kapitalistisches ist. Die Idee, alles zu verbessern, die Lebensqualität, das Kapital, was zur Verfügung steht, alle Lebensbereiche erfassend. In der Tat gab es da auch schon in der frühen Industrialisierung, zum Beispiel in den USA im Fordismus, schöne Beispiele, dass Lebenshaltungsprämien für die Arbeiter ausgeschrieben wurden. Also wer nicht in der Kneipe gesichtet wurde, bekam ein bisschen mehr Lohn oder ein bisschen mehr Urlaub oder ähnliches. Ist also als Idee schon relativ alt. Schwer eine Zeit anzugeben, sagen wir mal an unterschiedlichen verschiedenen Ländern, Ende der zweiten Hälfte des 19., erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber da hat das ja noch nicht so gegriffen. Das waren so erste Anfänge, die noch nicht ein Phänomen waren, die noch nicht einen Zeitgeist gekennzeichnet haben. Das ist was anderes geworden mit der sogenannten späten oder Postmoderne, in der wir jetzt leben. Und die wir auch nur ansatzweise überblicken, wo es zum Zentrum wird, sich selbst gegenüber reflexiv aufzutreten, auf seine Gesundheit zu achten, wo man es vorher vielleicht auch gar nicht wusste und einfach vor sich hingelebt hat. Und die Totalität dieses Bestrebens, das ist der qualitative Sprung, das tatsächlich Neue, das dann eben mit den vielen schönen Digital Devices, die wir hier so sinnvoll nutzen, eben auch absolut massiv sein kann. Freeletics oder andere Apps, die Kalorien zählen und eben permanent aufpiepen und permanent erwarten, dass man sie füttert, die ganze Aufmerksamkeit ziehen und damit das ganze Leben anfangen zu strukturieren. Und alles, womit ich dieses Gerät füttere, das weiß es dann nachher. Und die Daten, die liegen ja nicht auf meinem Gerät, sondern die liegen auf irgendeinem Server. Prinzipiell immer missbrauchbar. Wir reden im Moment viel über Datenschutz, aber eigentlich ist das Problem viel größer und woanders als da, wo wir es leicht regeln können.
Welche positiven und negativen Auswirkungen gibt es?
Die positiven sind natürlich, man kümmert sich um sich, man achtet darauf, man recherchiert vielleicht auf welche Nahrungsmittel was beinhalten. Unbestritten ist Adipositas nicht nur ein Problem in Westeuropa, sondern tatsächlich auf der ganzen Welt. Kalorien sind erstmal billig. Dann kann man sich zum Beispiel darüber Gedanken machen, wie man das verhindert oder wie man das eindämmt, wenn dann schon zu viel gegessen wurde und eine Person fettleibig ist. Aber auch eben darüber nachzudenken, was brauche ich denn wirklich? Was will ich denn? Ja, dieses sich selbst entscheiden hat ja auch einen positiven Effekt. Das ist ganz bestimmt der Fall. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Jugendlichen, der in der Phase ist, wo der Körper einem einfach außer Kontrolle gerät, aufgrund der hormonellen Veränderungen, sich dann damit auch selber ein bisschen bewusst zu machen, was da mit einem passiert, sich reflexiv mit dem eigenen Zustand zu verhalten, würde ich sagen, das kann auch helfen. Ich bin jetzt eben so renitent, Mama, aber das muss so sein, weil meine Hormone sind durcheinander. Kommt gut, kann man auch meinem Lehrer gegenüber sagen. Ja, das hat was Tolles. Aber wenn dann das so weit geht, dass ich die Kontrolle abgebe an eine App etwa, das bin ja nicht mehr ich, da entscheide ich ja nicht mehr. Ja? Also dieses Kontrolle abgeben, entweder an ein Gerät, an einen Fitnesstrainer, der ein Programm auf irgendeinem Server ist, oder eben an ein Unternehmen, meinen Arbeitgeber, der damit im Prinzip Daten über mein höchst Privates hat. Das wären, glaube ich, die negativen Seiten. Und die finde ich halt sehr viel gefährlicher, weil sich selbst führen kann man ja auch ohne das.
Finden Sie es wichtig, sich selbst zu optimieren?
Ich finde es wichtig, das eigene Leben bewusst, kritisch und mündig zu führen. Ich finde es verkehrt und gefährlich, wie ich es eben schon dargestellt habe, sich in die Logik der Selbstoptimierung in einem Maße zu begeben, die das Gegenteil bedeutet, nämlich Kontrolle abzugeben.
Was bedeutet Selbstoptimierung für unsere Gesellschaft?
Ja, das ist eine der großen Gefahren. Viele Autoren wie Aldous Huxley beispielsweise haben ja schon zu einer Zeit, als es digitale Medien in diesem Maße nicht gab, die Angstvision einer Zukunft an die Wand gemalt, wo Menschen vollständig kontrolliert sind. Dieser totale Gedanke des Big Brother, der eben nicht nur die Videokamera ist, sondern sehr viel mehr beinhaltet. Jetzt eben das Messen deines Blutzuckers, deiner Schlafqualität etc. Weiß ich nicht, ob du das jetzt persönlich möchtest, dich jeden Abend vorm Schlafen an so ein Gerät anzuschließen, das dir dann am Morgen sagt, falls du es nicht gemerkt hast, dass du diese Nacht zweimal aufgewacht bist. Ne? Wer mag es brauchen? Also das ist für die Gesellschaft natürlich in letzter Konsequenz möglicherweise das Ende jeglicher Demokratie. Eine Autorin wie Julie C. hat so einen Roman auch geschrieben, wo Leute verpflichtet sind, ihre Physiodaten permanent weiterzugeben an Kontrollinstanzen. Das sind dann nicht die Unternehmen, sondern es ist sozusagen ein verselbstständigtes Medizinsystem. Eine Krankenkassenkarte, eine digitale. Könnte, muss aber nicht der erste Schritt in eine solche totale Kontrolle sein. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, bevor das passiert und zu verhindern, dass es passiert. Und das sind die vielen Einzelnen, die das nicht möchten, die am Ende darüber entscheiden.
Frau Hützke, gibt es etwas, was Sie uns noch sagen möchten?
Ja, es ist immer schön, wenn man am Ende so ein Takeaway hat. Den darf man natürlich nicht aus dem Kontext dessen, was sonst noch gesagt wurde, herausnehmen. Aber ein paar Sachen, wo man es so auf den Punkt bringen möchte, würde ich schon gerne noch sagen. Das eine wäre eben, ihr hattet mich auch gefragt danach, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Für unsere Gesellschaft ist Leistung zentral. Die vollständige, totale Leistungssteigerung, die wir eben auch im Sportsystem, im Spitzensport auf den Punkt bringen, die verantwortlich ist für Doping und Selbstzerstörung, ist ein so ein Punkt, wo wir hingucken müssen. Dann ist nämlich Leistung für unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem das schwarze Loch, was alles in sich hineinfrisst und dennoch für uns nicht greifbar wird. Also reingucken, was in diesem schwarzen Loch da drin ist, um zu verhindern, dass ein grundsätzlich positiver Impuls der Selbstverbesserung etwa ganz subjektiv, biografisch, bei vielen Lehrern übrigens, im Burnout endet. Im Burnout, der aus dem Gedanken kommt, sich eigentlich zu verbessern, dabei aber alle Muße tötet, damit vielleicht auch viel Kreativität. Vielleicht ein Kennzeichen dafür ist, dass in unserer Gesellschaft ein bisschen soziale Kälte herrscht, weil warum ist das Bedürfnis, den eigenen Körper so sehr zu kontrollieren, so groß? Ich habe das mal auf die Formulierung gebracht, zumindest so in einem pädagogischen Kontext, sollten wir Menschen, junge Menschen wie euch, helfen, sich zwar selber zu verbessern, sich aber nicht an einer vermeintlich eigenen Hundeleine selber Gassi zu führen und das Bestreben um kreative Selbstwerdung sozusagen ad absurdum zu führen. Da würde ich gerne was gegen tun und deswegen versuche ich das in der Lehrerbildung zum Thema zu machen.